Willkommen am Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt wieder deutlich und manche Beobachter sprechen gar von einer Omikron-Wand. Sorgen werden deutlich, dass auch Gesundheitspersonal ausfallen könnte, also muss getestet werden. Doch haben wir die Kapazitäten dafür? Darüber wird jetzt diskutiert und wir wollen heute darüber sprechen mit dem Labormediziner Dr. Michael Müller. Er ist Vorstandsvorsitzender des ALM, das sind die akkreditierten Labore in der Medizin, und er ist uns jetzt telefonisch aus Berlin zugeschaltet. Hallo Herr Müller, alles Gute für 2022.
Alles Gute auch für Sie für 2022, lieber Herr Nößler, hallo.
Hallo, Herr Müller. Heute, an diesem Freitag, reden die Regierungschefs von Bund und Ländern über kürzere Quarantänedauern unter anderem. Wahrscheinlich ist auch eher die Isolation damit gemeint. Und gleichzeitig steigen deutlich die Infektionszahlen. Das kann man beim Robert-Koch-Institut sehen. Beides hat vielleicht nur mittelbar einen Zusammenhang. Aber der Blick richtet sich eben auf die kritische Infrastruktur, letztlich auch das Gesundheitswesen. Und die Frage kommt auf, ob wir für einen deutlich steigenden Testbedarf gerüstet sind. Herr Müller, sind wir das?
Das ist eine wirklich wichtige Frage, und das, was die Bund-Länder-Runde heute macht, ist auch ein wichtiger Aspekt, nämlich zu schauen, welche Maßnahmen haben wir, kritische Infrastruktur zu nutzen. Ein Beispiel kann dazu sein, zu überlegen, ob die Quarantänezeiten, die Isolierungszeiten anders zu bemessen sind. Um da gleich einzusteigen, bei der Isolierung bin ich ein bisschen überrascht, dass die Erwartungshaltung sein soll, dass nach 7 Tagen bei einer infizierten Person die PCR schon wieder negativ ist. Das sehen wir nicht. Also erschließt sich mir aus rein fachlicher Sicht nicht so genau, warum eine PCR zur Endisolierung nach 7 Tagen erfolgen soll. Mhm. Bei der Quarantäne spielt ja die Frage eine Rolle, ob ein Risikokontakt zu einer Infektion geführt hat. Da erscheint 7 Tage unter Wahrscheinlichkeitsbetrachtung als einigermaßen vernünftig, wenn darüber hinaus die betroffene Person weiter Symptomtagebuch führt, Abstand hält, vielleicht FFP2-Maske trägt. Denn es gibt selten auch nochmal Fälle, wo nach dem 7. Tag eine Infektion da ist. Interessant ist, und deswegen ist ja die Frage nach den Kapazitäten auch richtig, von welchem Testbedarf geht denn die Bund-Länder-Runde aus, wenn man flächendeckend in Deutschland für die dann noch zu benennende kritische Infrastruktur dieses Konzept macht, also bei wie viel Infektionen man von wie viel Kontaktpersonen ausgeht, die dann in Quarantäne sind und die dann von dieser Regelung zu profitieren haben. Mhm. Gott sei Dank hat die Bund-Länder-Runde in dem Beschlussentwurf auch den Antigentest mit aufgeführt, der bei serieller Anwendung durchaus auch seine Möglichkeiten hat. Die Kapazitäten der Labore, das war Ihre andere Frage, die sind mit 2,4 Millionen pro Woche ungefähr an der oberen Grenze. Die Labore haben zwischen der 42. und 48. Woche ja nochmal etwa 200.000 PCR-Kapazitäten neu aufgebaut. Mhm. Ohne Finanzschub, ohne Finanzsicherheit, sondern auch, weil wir dachten und wussten, da kommt mehr auf uns zu. Deswegen haben wir auch die hohen Kapazitäten aus dem Sommer aufrechterhalten. Das wird jetzt vielleicht nochmal leicht steigerbar sein. Stichwort Mitarbeiter in Laboren können auch krank werden. Mhm. Und dann müssen wir mit 2,4 auskommen. Und das geht, indem wir nationale Teststrategie, die war ja auch zwischen uns schon mal Thema, anerkennen und auch umsetzen. Also die Priorisierung, die in der nationalen Teststrategie schon vorgesehen ist, mal betrachten und schauen, wie wir dann mit den Ressourcen klarkommen. Und da gibt es noch 2, 3 andere Möglichkeiten. Über die sprechen wir vielleicht ja nochmal im Verlauf des Gesprächs.
Ja, vielleicht nochmal kurz auf die Priorisierung eingegangen, die wir ja nun schon alle ein bisschen länger kennen. Das ist ja nichts Neues. Da zählte dann letztlich am Ende auch dazu, dass wir nicht mehr blind jeden und alles testen, sondern uns tatsächlich auf die Krankheitsfälle und die direkten ersten Kontaktpersonen und natürlich Gesundheitspersonal fokussieren, nicht wahr?
Richtig. Und ein Teil, nicht mehr alle Testen, betrifft das, was Sie ansprechen, Herr Nüster, völlig zu Recht. Und einen anderen Teil betrifft es nämlich, wenn beispielsweise in einer Ausbruchssituation 15 Personen krank sind, alle coronatypische Symptome haben, dann würde es auch reichen, 2 davon zu untersuchen und das Ergebnis auf alle anderen zu übertragen. Das ist ja in der Diskussion jetzt auch schon Gott sei Dank dabei, dass es ja auch die Möglichkeit gibt, wenn es hinreichende Hinweise gibt, dass es Risikokontakt, das ist typische Klinik, dann kann ich auch klinisch die Diagnose treffen, sagen, alle 15 in dieser Gruppe haben jetzt Corona, im Moment dann wird es auch relativ rasch nur noch Omikron sein und ich betrachte alle 15 und spare im Prinzip 13 PCR-Untersuchungen.
Und Herr Müller, ich habe gerade ein Déjà-vu. Tatsächlich vor Corona war die klinische Diagnose bei respiratorischen Infekten wirklich nur die klinische Diagnose, ne?
Richtig. Und das Déjà-vu ist auch berechtigt. Also mit Corona hat sich die Medizin ja nicht geändert. Und mit Corona hat sich letztendlich auch nicht geändert, wie wir Ärztinnen und Ärzte mit Ausbruchssituationen, mit einem großen Anfall von Betroffenen umgehen, indem wir dann, wenn uns die Ressourcen nur noch begrenzt zur Verfügung stehen, so handeln, dass wir versuchen, das Gesamte einzuordnen, klinisch, medizinisch, ärztlich, und dann durch geeignete Untersuchungen repräsentativ feststellen, was ist da los, sage ich jetzt mal. Und wenn man das weiß, kann man auf die gesamte Gruppe bezogen auch effizient handeln.
Ja, genau. Das ist eigentlich Usus gewesen. Herr Müller, ich will noch mal kurz auf das Thema Testkapazitäten zu sprechen kommen. Und ich will mal einen Vergleich anstellen und Sie dürfen mir dann gleich sagen, ob dieser Vergleich hinkt. Und zwar will ich uns mal in den Vergleich mit dem UK bringen. Dort wurden in dieser Woche so viele PCR-Tests auf SARS-CoV-2 durchgeführt wie noch nie zuvor. Zwischen 600.000 und 700.000 am Tag. Die PCR-Testkapazität, die liegt im Königreich im Moment bei knapp 900.000, ein bisschen drüber, pro Tag. Für Deutschland kann man beim RKI die Testkapazitäten sich anschauen. Da gibt es die Tabelle, die letzte ist vom 6., von Donnerstag. Und da wird die tägliche Testkapazität hierzulande mit etwa 370.000 Tests pro Tag ausgegeben. Wenn man das jetzt misst anhand der Bevölkerung, haben wir im Vergleich zum UK nur ein Drittel der Kapazität. Herr Müller, was macht diesen Unterschied aus?
Einmal eine Systemfrage, aber dahinter liegt ja ein anderer Punkt. Wie viel Testung brauche ich denn, um die Pandemie einzudämmen. Mhm. Eine Erkenntnis ist, also jedenfalls für mich, nach meiner Wahrnehmung, kein Land dieser Erde mit noch so vielen Tests schafft es, mit Tests allein aus der Pandemie zu kommen. Wir können uns aus der Pandemie nicht heraustesten. Mhm. Die Frage, die Sie stellen, ist ja berechtigt. Wir können auch Dänemark hinzunehmen. Das hängt ja auch mit der Frage der Organisation des Gesundheitssystems zustande. Je staatlicher es organisiert ist, desto klarer kann der Staat festlegen, ich möchte gerne jetzt für die Bewältigung der Pandemie so und so viele Kapazitäten haben. Die baue ich auf, die finanziere ich, die statte ich mit Personal aus und mit allem, was dazugehört. Refinanziere sie über die Zeit, ob ich sie brauche oder nicht brauche, und damit organisiere ich meine Testung. Das ist in Deutschland grundsätzlich anders, weil wir ein anderes Gesundheitssystem haben und vor allen Dingen, Riesenvorteil in Deutschland, eine breite, ambulante, flächendeckende Versorgung. Mhm. Und da war bisher die Fragestellung nicht, wie viel PCR-Testkapazitäten brauchen wir, um das bewältigen zu können. Und ich darf nochmal daran erinnern, im Sommer hatten wir auch 2,2 Millionen PCR-Testkapazitäten pro Woche und haben die zu 25% ausgenutzt. Mhm. Also ich glaube, die Frage stellt sich gar nicht so sehr im Vergleich des jeweiligen Systems und macht Deutschland an dieser Stelle etwas schlechter, nur weil rechnerisch die Kapazitäten niedriger sind, sondern was brauche ich, um effizient die Pandemie einschätzen zu können? Und daraus aus den Einschätzungen Handlung abzuleiten, um nachher Eindämmungsmaßnahmen besprechen, konsentieren, umsetzen, durchsetzen und auch kontrollieren zu können hinsichtlich der Effizienz. Mhm. Kaum einer hat doch auch in Großbritannien noch nicht nachgeguckt, waren die Maßnahmen, hier beispielhaft 600.000 PCR-Untersuchungen pro Tag, ein wesentlicher Beitrag zur Eindämmung der Pandemie. Diese Rechnung und diese Bewertung sind aus meiner Sicht ja noch gar nicht gelaufen.
Dann sehe ich also richtig, Herr Müller, Sie sagen, die 2,5 Millionen Tests, die wir vorhalten können in Deutschland pro Woche, die sind eigentlich gar nicht so das Problem. Das kriegen wir schon hin. Wir müssen dann nur wirklich sauber fokussieren. Zitat, aus der Pandemie werden wir uns nicht heraustesten.
Richtig. Wir haben ja ein Instrument dafür, die nationale Teststrategie seit Mai, Juni 2020. In dieser nationalen Teststrategie ist enthalten, für welche Situation, also Kranke und alle asymptomatischen Personen, Kontakte, Risikopatienten, vulnerable Gruppen schützen, welche Tests, welche Alternativen, wie häufig, wie ist die Priorisierung dieser Rangfolge und was mache ich, wenn Kapazitäten knapp sind. Das ist vorgedacht und aktualisiert und angepasst an die Pandemiesituation, nachzulesen auf der Homepage des RKI. Mhm. Und diese nationale Teststrategie gibt uns das gut an die Hand. Mhm. Und wir konnten zum Beispiel vor dem Jahreswechsel damit ja auch die etwa 400.000 neuen Infektionen in der Woche alle erkennen. Mhm. Klar, es gibt eine Dunkelziffer und die Dunkelziffer hat auch damit zu tun, ob sich denn alle Menschen, die betroffen sein können, selbst testen lassen.
Gut, aber diese Frage, Herr Müller, die müsste man ja im Zweifel sogar so beantworten, dass wir alle 83 Millionen jede Woche zum Testen schicken.
Und Gott sei Dank nicht tun. und es wahrscheinlich auch wenig Sinn machen würde, weil damit werden wir die Pandemie auch nicht eindämmen können, sondern dazu sind ja wesentliche andere und viel einfachere Faktoren notwendig.
Es gibt ja immer noch auch das geflügelte Wort, wer viel misst, misst viel Mist. Ne? Das dürfen wir auch nicht vergessen.
Na, der misst auch viel teuer sozusagen. Da wird ja auch genau. sehr viel Geld verwendet. Und ich finde es schon wichtig, es auch vom Ende her zu denken. Was brauchen wir, um die Pandemie einschätzen zu können? Was brauchen wir, um Maßnahmen ergreifen zu können, um die Pandemie einzudämmen? Mhm. Und das, was sich herauskristallisiert hat, ist, dass Testen wichtig ist. Mhm. Diagnose bei kranken Menschen, jetzt gerade wichtig, auch um das Thema der Therapie mit monoklonalen Antikörpern entscheiden zu können oder anderen Therapeutikern, die jetzt als mögliche Therapie zur Vermeidung schwerer Verläufe bei Nicht-Geimpften da ist. Da ist Testen wichtig als Absicherung bei guten Hygiene- und Infektionsschutzkonzepten, Stichwort vulnerable Gruppen oder Kita oder Grundschule. Wird ja auch in einigen Bundesländern flächendeckend gemacht. Und dann ist wichtig, Impfen, Boostern.
Ja, klar.
Und die große Gruppe Kontakte reduzieren, Abstand halten, Maske tragen und das von jedem immer überall.
Das Prinzip, was seit 2 Jahren gilt, ne? Kontakte reduzieren.
Richtig. Und aus meiner Sicht, je unklarer die Botschaft ist, die vermittelt wird, desto unklarer haben auch die Bürgerinnen und Bürger, also wir, die Möglichkeit, sich irgendwie zu orientieren. Und wir haben jetzt auch nach wie vor eine Diskussion, die eher darum geht, die ja auch wichtig ist, gesellschaftliches Leben in dieser Pandemie aufrechterhalten und ermöglichen. Auch dazu werden ja Testungen herangezogen, die sozusagen die Sicherheit verbessern sollen. Und die ein oder andere Person hat vielleicht dabei dann nicht mehr im Blick, dass diese Testung, die ich mache, wenn ich jetzt mich mit anderen treffe, dass die nur eine Momentaufnahme ist und tatsächlich auch keine 100%ige Sicherheit geben kann. Das liegt in der Natur der Sache. Und damit wird vielleicht auch so eine Scheinsicherheit angenommen. Und diese Scheinsicherheit kann auch dazu führen, dass ich mich einfach laxer verhalte und vielleicht auf manche Dinge nicht so Rücksicht nehme. Und das wird in der Omikron-Welle sofort, ich will das gar nicht bewerten, aber irgendwie wird es immer so direkt geahndet, weil dann Infektionen weitergetragen werden können.
Ja, da will ich gleich nochmal zu kommen und ein bisschen auch so mit ein paar virologischen Sichtweisen auf diese Thematik eingehen. Was ich ganz interessant fand, Sie haben jetzt nochmal an eine gute klinische Praxis erinnert, die ja eigentlich auch Usus ist im ärztlichen Tun, nämlich eine Diagnostik dann vor allem in Erwägung zu ziehen, wenn sich daraus auch therapeutische Konsequenzen ableiten. Also das ist ja eigentlich auch gutes ärztliches Tun, dass man jetzt nicht mit Überdiagnostik agiert, nur der Diagnostik willen, sondern immer überlegt, welche Konsequenz hätte denn überhaupt ein Ergebnis. Also das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass wir uns da immer dran erinnern.
Richtig, stimmt. Und das ist insofern wichtig, wenn ich das übertrage in das Verhalten der Bürgerinnen und Bürger, dann heißt das, wenn ich krank bin, isoliere ich mich, habe ich weniger Kontakte, bis geklärt ist, was der Grund meiner Symptome sind. Im Augenblick sind Erkältungssymptome, die plötzlich auftreten. Vor allem dann, wenn es irgendwie Risikokontakte gab, viele Menschen im engen Raum, alles, was wir wissen, sind ein starker Hinweis, dass hier ein Corona-Verdacht vorliegen kann. Und dann bin ich vorsichtig, noch bevor ich ein Ergebnis kenne. Denn bevor ich das Testergebnis habe, kann ich klinisch gesehen mich schon einordnen und wenn ich Symptome einer Erkältungserkrankung habe, dann ist es klug, mich zu isolieren, weniger Kontakte zu haben. Wenn ich mich selbst teste zu Hause und der Selbsttest ist negativ, sollte ich vorsichtig sein, weil der kann noch negativ sein, wenn ich zu einem zu frühen Zeitpunkt untersucht habe. Dann kann ich mich in die ärztliche Obhut begeben und dort eine PCR bekommen. Und bis das PCR-Testergebnis vorliegt, sollte ich mich so verhalten, als ob ich infiziert wäre. Das ist auch der klinische Blick. Und die meisten Bürgerinnen und Bürger kennen den. Die wissen auch jetzt ganz gut, oh, da war was schwierig, da war was nicht in Ordnung, da war ein Risikokontakt. Oder ich kenne jemanden oder hatte einen Kontakt zu jemandem, der positiv ist. Und die ordnen das intuitiv klinisch richtig ein. Wir Ärzte und Ärzte sind dann dazu da, dass dem der Betroffenen zu helfen, das dann mit der richtigen Wahrscheinlichkeit zu bemessen, ob denn tatsächlich Corona eine Rolle spielen kann oder nicht.
Jetzt haben Sie die PCR-Diagnostik angesprochen und es gibt jetzt mit Blick auf Omikron, es gibt ja, wie gesagt, diesen Begriff der Omikron-Wand, der da draußen sogar kursiert, gibt es jetzt die Befürchtung, dass die Zahlen wirklich deutlich nach oben schnellen und dann, selbst wenn das mit einer sehr viel geringeren Krankheitslast einherginge, dann wir dann trotzdem nominell ein Problem bekommen und im Zweifel eben auch in der kritischen Infrastruktur wie in einem Krankenhaus ja Personal erstmal ausfällt, weil es in Quarantäne oder vielleicht sogar in Isolation muss, bis es ein positives oder negatives Ergebnis gibt. Und jetzt hat die MB-Vorsitzende Susanne Jona heute gesagt in einem Zeitungsinterview, dass PCR-Testergebnisse selbst intramural, also bei klinischem Personal, teilweise noch viel zu lange dauern könnten. 1 bis 2 Tage, im Zweifel sogar, wahrscheinlich je nach Station, je nach Abteilung. Und man das Personal so lange eben nicht freistellen kann. Sie schlägt jetzt vor als Alternative, 2 Antigen-Tests in Folge, mit denen man sich freitesten könne. Ist das eine Option aus Ihrer Sicht?
Das ist eine wichtige Frage. Die finde ich absolut berechtigt. Hat mit mehreren Fakten, das ist ja mehrschichtig für mich. Das eine ist die Psychologie der Beschäftigten nicht. Es ist, glaube ich, auch richtig, sich in den Blickwinkel der Beschäftigten zu versetzen. Was macht das mit einem, wenn ich einen Risikokontakt habe und ich im Krankenhaus arbeite? Wie groß ist mein eigener Druck, weiterarbeiten zu wollen, zu können, zu sollen? Das können Sie auch übertragen auf alle anderen Bereiche. Das haben wir im Labor auch. Das ist bei uns nicht anders als im Krankenhaus. Und wie viel Entlastung kann ich dadurch schaffen, dass ich frühzeitig mit einem Test dann hier dazu beitragen kann? Der entscheidende Punkt ist, dass der Test zum richtigen Zeitpunkt kommt. Mhm. Der Antigentest zum richtigen Zeitpunkt hat eine hohe Trefferquote. Das nennen wir ja Vortestwahrscheinlichkeit. Das heißt, wenn jemand eine typische Symptomatik hat und den Test mache ich zum richtigen Zeitpunkt nach dem Risikokontakt, dann ist ein positiver Test mit hoher Wahrscheinlichkeit richtig positiv. Mhm. Okay. Und umgekehrt auch, wenn ich zum richtigen Zeitpunkt den Test mache und jemand hat keine Symptome nach einem Risikokontakt, ist der negative Test mit hoher Wahrscheinlichkeit richtig negativ. Mhm. Und je mehr wir diese Vortestwahrscheinlichkeit erhöhen, desto sicherer ist auch das Ergebnis bei einem Antigentest. Und durch das serielle Testen, das wiederholte Testen, kann ich die Empfindlichkeitsschwäche, die so im Antigentest innewohnt, die kann ich ausgleichen. Ein Stück dazwischen liegen die laborbasierten Antigenteste, die viele Krankenhauslabore, die Immunoassay-Systeme etabliert haben, könnten das auch machen. Aber es ist richtig, wenn es zeitkritisch ist für den Betrieb des Krankenhauses und man den Tag nicht warten möchte oder kann, dann können Antigenteste eine Rolle spielen. Bei der Wiederholung ist die große Frage, wann soll die sein? 3-4 Stunden später die Wiederholung ist ein Stück weit anders zu sehen als jetzt am nächsten Tag. Üblicherweise werden die einen Tag später wiederholt. Okay. Also, aber die Frage ist aus meiner Sicht völlig berechtigt.
Mhm. Wäre das denn eine Alternative vielleicht auch, dass man, wenn jetzt, sagen wir mal, Laborkapazitäten auch priorisiert werden müssen und natürlich, klar, Klinik, stationäre Einrichtungen sind kritische Infrastruktur, die sind dann in der Priorität natürlich zu berücksichtigen, aber wäre das für Gesundheitspersonal eine Idee, für große Häuser beispielsweise, dass man dort für jede Abteilung, ich spinne jetzt einfach mal rum, so wirklich einen Point-of-Care-PCR-Apparat hinstellt und man hat das Ergebnis nach 3-4 Stunden?
Also so viele Point-of-Care-PCR-Geräte, die man bräuchte, weiß ich nicht, ob die da sind. Mhm. Es gibt ja etliche Krankenhäuser und auch Rettungsstellen, die haben sich Point-of-Care-Geräte für diese besondere Situation schon angeschafft. Ist auch die Frage, wie hoch ist die Zahl, die ich wirklich benötige? Mhm. Und wann setze ich den Test ein? Setze ich den ein bei symptomatischen oder setze ich den ein bei Kontaktpersonen zur Frage der Quarantäne? Und dann kommen wir wieder zu dem richtigen Zeitpunkt, wann soll ein Test durchgeführt werden. Mhm. Bei den Antigentesten und auch bei den Point-of-Care-PCR-Systemen ist schon die diagnostische Qualität auch nochmal zu berücksichtigen. Wir kennen halt sehr gute und weniger gute Antigentests und auch Point-of-Care-PCR-Tests. Und da sollte man bei der Auswahl dieser Tests wirklich gut darauf achten, sich gegebenenfalls nochmal beraten lassen, was man macht konzeptionell. Und bei Mitarbeitern, die an Patienten arbeiten, ist ja schon wichtig, dass der Test sicher ist. Das heißt, nachher nicht eine Person in die Pflege, in die Betreuung von Patienten kommt, die dann die Infektion weitertragen kann. Und da, glaube ich, ist Sicherheit ein wichtiger Aspekt. Wenn ich jetzt in einem anderen Unternehmen, Wasserwerk, Elektrizitätswerk arbeite und dort sind Abstandsmöglichkeiten, Maske tragen Möglichkeiten und weniger Kontakte, da kann ich auch andere Systeme einsetzen, die eine gewisse Fehlerhäufigkeit erlauben können, sozusagen. Aber das, und die sind aus meiner Sicht auch völlig richtig mit der Frage, wenn die Kapazitäten sehr eng sind und wir quasi nicht hinterherkommen können, sind alternative Themen möglich. Das eine haben wir besprochen, klinische Diagnostik. Mhm. Wenn es um das Thema Sicherheit geht, kann ich gute Antigentests richtig durchgeführt, also Probenentnahme ist wichtig, diagnostische Qualität des Tests ist wichtig, die kann ich dann heranziehen, um zusätzliche Sicherheit ein Stück weit mit einzubauen.
Also ein ganz wichtiger Punkt, den Sie an der Stelle gemacht haben, das, vielleicht kann ich das auch nochmal unterstreichen, Pretest Probability, also denkt da wirklich dran und das kann man ja gerade von Leuten im Gesundheitswesen eher noch abfordern als von Emma und Otto Normalbürger. Denkt dran, wann ist sie am höchsten und dann macht ein Test wirklich Sinn. Herr Müller, ich will aber nochmal auf das Thema Omikron kommen und auch das Thema Antigentest, Antigenschnelltest. Es steht ja nun durchaus so ein bisschen auch die Frage im Raum, inwieweit durch oder bei der Omikron-Variante diese Schnelltests, auch vor allem die Selbsttests, überhaupt noch gut genug anschlagen. Gut, die Hälfte der Mutationen von B11529, die finden sich an den Genomstellen für das Spike-Protein, das wissen wir. Aber es sind eben auch zahlreiche andere Stellen im Genom betroffen. Und die Schnelltests hierzulande, die wir einsetzen, die detektieren jetzt üblicherweise das Nukleokapsid-Protein. Aber auch dort gibt es im Genom tatsächlich 3 Mutationen und eine Deletion. Was könnte das denn bedeuten? Weiß man das schon?
Was Sie beschreiben, also die Mutation in dem Nukleokapsid-Antigen, das ist wichtig. Das hängt, ob ein Antigentest die verschiedenen Varianten und die Infektion mit diesen Varianten gut erkennen kann, das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Die Hersteller sind ja gehalten, auch nach dem Medizinprodukterecht, diese Vigilanzuntersuchung zu machen. Das heißt, zu schauen, wenn sich der Erreger ändert, wenn bestimmte Konstellationen sich verändern, ob die Testgüte noch genauso gut ist wie bisher. Meiner Erkenntnis nach machen das eine ganze Reihe von Herstellern. Für alle möchte ich meine Hand nicht ins Feuer legen. Mhm. Ist aber wichtig, wir als Labore bekommen von unseren Herstellern durchaus auch Informationen, dass diese Dinge nachgearbeitet worden sind. Sowohl okay. Für die Antikörpertests, als auch für die Antigentests oder für die PCR-Tests. Das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Denn diese Mutationen, die gibt es ja auch schon nicht erst seit Omikron, sondern in den gesamten Phasen der Pandemie war es ja möglich, dass Varianten entstehen, die in allen Bereichen des Virusgenoms Mutationen haben können. Und dann spielt immer eine Rolle, sind die diagnostischen Werkzeuge richtig. Alpha beispielsweise haben wir ja dadurch erkannt, dass es sogenannte S-Gen-Ausfälle in der PCR gab. Das heißt, bestimmte PCRs, die das S-Gen untersucht haben, hatten viel schwächere oder gar kein Signal. Und wenn man dort immer diese sogenannte Dual-Target-PCR macht, also 2 Genabschnitte guckte, da war man ein bisschen verdattert, weil plötzlich das eine Gen positiv war, das andere nicht. Das war bei Alpha ein wichtiger Aspekt sozusagen. Der hat uns ein wenig auf die Spur gebracht. Und insofern ist das in den fachärztlichen Laboren tägliches Brot, die Methoden und auch die Verfahren dahin zu untersuchen. Und wenn man jetzt auf der anderen Seite ist, also Testzentrum oder Selbsttest, dann kann man die Packungsbeilage befragen oder die Internetseite des Herstellers befragen oder eine E-Mail schicken, um zu sagen, wie ist es denn eigentlich mit diesem Test? Aber es ist ein wichtiger Punkt.
Das ist insofern vielleicht nochmal gut, dass wir das thematisieren, um vielleicht auch ein bisschen Missverständnis auch bei den Hörerinnen und Hörern auszuräumen, die natürlich dann ihre Proben zu Ihnen und Ihren Kollegen ins Labor schicken und natürlich durchaus wissen wollen, ja, wie verlässlich ist das noch? Sie haben jetzt gerade die S-Gene-Dropouts genannt, die man von Alpha kennt. Bei der PCR wird ja, wenn ich da richtig informiert bin, eben auch nach ORF1A oder B, nach dem E Abschnitt, nach dem N-Abschnitt RDRP gesucht. Auch da finden wir ja immer wieder bei jeden Varianten hier und da Mutationen. Und wenn ich Sie richtig verstehe, ist es so, dass die Assays, die Sie verwenden, da wirklich regelmäßig mit den Varianten angepasst werden.
Ja, vor allem werden sie überprüft. Es gibt ja in Deutschland die Ringversuche, also die sogenannte externe Qualitätssicherung, die das auch nochmal befragt. Und es ist ja ein Grundprinzip der ärztlichen Arbeit und auch der innerärztlichen Zusammenarbeit. Wenn der behandelnde Arzt ein Ergebnis oder einen Befund aus dem Labor für nicht plausibel hält, dann kommuniziert er mit dem Mikrobiologen, mit dem Laborarzt und dann wird geklärt, was sind die Ursachen dieser Implausibilität. Und es gibt natürlich auch selten mal Themen, die in der Methodik oder in bestimmten Konstellationen wie Proben, Matrix und das führt jetzt ein bisschen zu weit, liegen können. Und das ist auch bei Corona wichtig. Also wenn Corona-Befund nicht zum Bild passt, ist es wichtig. Wir hatten am Anfang dieser Woche einen Fall, der auch ganz gut da reinpasst. Da geht es nämlich um die Point-of-Care-PCRs, die in Testzentren durchgeführt werden. Also ein Patient hat einen positiven Antigentest und typische, Corona-typische Symptome und hat eine negative Point-of-Care-PCR in einem Testzentrum, was nicht ärztlich geführt ist. Mhm. Und Gott sei Dank kann man sagen, hat die betroffene Person den eigenen Hausarzt aufgesucht, der dann sagt, das kann nicht plausibel sein und hat eine PCR veranlasst in einem Labor, die dann deutlich positiv war mit einem sehr niedrigen CT-Wert, also einer hohen Viruslast. Mhm. Und deswegen ist so wichtig, diese Awareness zu haben, dass negative Tests bei Symptomen falsch negativ sein können und dass die überprüft gehören.
Also ich kann die tollste PCR-Strecke stehen haben vor mir, wenn die Präanalytik kaputt ist, dann ist auch das Ergebnis am Ende nicht valide.
Oder wenn ich von dem tollen PCR-System inhaltlich nicht alles das verstehe, was da drin zu beachten ist. Und wenn ich nachher, weil mir die Ausbildung fehlt, die PCR-Ergebnisse ärztlich-medizinisch nicht validieren und damit sozusagen freigeben kann. Das ist ja ein wichtiger Bestandteil der fachärztlichen Labore, dass Ärztinnen und Ärzte die Plausibilität der erhobenen Ergebnisse im Zusammenhang mit dem, was man vom Krankheitsbild weiß, tatsächlich mal noch betrachten und im Zweifelsfall mit dem behandelnden Kollegen, der Kollegin Rücksprache halten.
Ja, nicht ohne Grund gibt es dafür auch ein mehrjähriges Facharztcurriculum. Sonst könnte man sich das ja sparen, wenn man dieses Wissen nicht bräuchte. Herr Müller, ich habe zum Ende noch eine andere Frage, von der ich glaube, dass es durchaus auch eines Ihrer Leib- und Magenthemen berühren könnte. Nämlich, es geht am Ende tatsächlich, wir hatten es schon, Stichwort Pretest Probability, die Frage, wann ist tatsächlich ein Schnelltest sinnvoll? Und ich möchte noch mal eine kurze kleine Arbeit zitieren, die ist noch unbegutachtet, die ist auf MedArchive veröffentlicht, die verlinken wir für die Hörerinnen und Hörer in den Shownotes. Das ist eine Arbeit mit 30 Probanden, die alle positiv waren, und zwar nach PCR. Und zwar waren die alle mit der Omikron-Variante positiv. Und man hat sich mal angeschaut, über mehrere Tage mit verschiedenen Schnelltests, Selbsttests, die auch alle auf das Nukleokapsidprotein abzielen, wann die denn anschlagen. Und das ist in der Tat so, Herr Müller, dass man gesehen hat, die Falsch-Negativ-Rate war am ersten infektiösen Tag 100%, also komplett negativ, aber falsch-negativ. Und am zweiten Tag immerhin noch bei 75% der Probanden. Erst am dritten Tag haben die angefangen, das zu detektieren. Das heißt, zwei Tage lang, während diese Probanden infektiös durch die Gesellschaft marschiert, wenn sie nur diese Schnelltests verwendet hätten. Und die CT-Werte, die lagen teilweise um die 20, teilweise sogar bei 11. Vielleicht können Sie uns nochmal erstens erklären, kurz für alle Hörerinnen und Hörer, was so ein niedriger CT-Wert am Ende wirklich bedeutet und was uns diese Arbeit vielleicht noch sagt.
Diese Arbeit bestätigt zumindest etwas, was wir auch seit Anfang der Pandemie ganz gut wissen. Und das, was Sie beschreiben mit dieser Arbeit, das war auch bei dem Wildtyp schon so, bei Alpha so und bei Delta so und ist jetzt bei Omikron nochmal ein Hinweis wegen dieser vielen Mutationen und der berechtigten Besorgnis, wie gut sind denn die Tests. Die Arbeit beschreibt sehr, sehr gut mehrere Aspekte. Der eine Teil ist, welche Probe hilft mir zu welchem Zeitpunkt? Wenn also das Virus über die Nase aufgenommen wird, ist ein Test, der die Nase betrifft, also diese vordere Nasenhöhle, gut. Wenn das Virus aber sich mit Halskratzen bemerkbar macht, kann es sein, dass die erste Vermehrung viel mehr in der Rachenhinterwand ist. Dann wird mir ein Nasenvorhoftest nicht so gut helfen wie ein oropharyngealer Test, der eben auch die Rachenhinterwand betrachtet. Also welche Probe führt zum Ziel? Das ist der eine Teil. Der zweite Teil, ganz wichtig, wie gut ist sie abgenommen? Denn die Virusmenge, die ich aus dieser Probe herausbekomme, entscheidet nachher über den CT-Wert neben dem Krankheitstag. Ist ja auch die Güte der Probe wichtig. Dann der Zeitpunkt. Es gibt auf der Seite des Robert-Koch-Instituts wirklich eine tolle Grafik, die diese Kinetik, die Biologie des Virus beschreibt. Also wie ist die Vermehrungsrate? Das mag vielleicht sein, dass es bei Omikron so ist, dass es früher sich rascher vermehrt, also höhere Viruslasten hat. Das mag sein. Ich kenne dazu zu wenig Daten. Deswegen sind die virologischen Expertinnen und Experten da noch die besseren Ansprechpartner. Aber prinzipiell hat sich die Virologie von SARS-CoV-2 durch Omikron ja nicht grundsätzlich geändert. Das heißt, das braucht eine bestimmte Zeit, bis Viren sich so stark vermehren im Nasenrachenraum, dass ich sie entdecken kann. Also richtiger Zeitpunkt. Und das erklärt auch, warum Antigenteste dann auch länger negativ sind und die positive PCR schon da ist. Gibt es auch eine tolle Arbeit im RKI, die Güte und Qualität der Antigentests betrachtet hat. Und dritter Punkt, der hinzukommt, ist die Qualität der Antigenteste selbst. Also wie sind die hinsichtlich prinzipiell der Art Corona-Infektion gut zu erkennen? Und den Teil der Einflussnahme der Mutation auf das Ergebnis haben wir ja schon besprochen. Und das alles zusammen kann dann auch tatsächlich Ausfälle von Antigentests ergeben. Solche Fälle sehen wir im Labor regelmäßig seit Beginn der Pandemie. Ist jetzt in Omikron ein bisschen fokussierter betrachtet worden, ist aber ein guter Anlass, nochmal darauf hinzuweisen, dass man sich wirklich nochmal genau anschaut, passt das ermittelte Ergebnis zur klinischen Situation und habe ich alles getan, Zeitpunkt, Probenqualität, richtiger Probenort, um die Vortestwahrscheinlichkeit mit einer guten Präanalytik auch maximal zu erhöhen.
Also könnte man abschließend eigentlich noch konstatieren, Herr Müller, was auch nicht wirklich neu ist, es bleibt kompliziert oder nein, es bleibt komplex und wir sollten die Dinge auch so komplex betrachten, wie sie sind und nicht mit einfachen Antworten sagen, Schnelltests für alle und dann kommen wir aus der Pandemie raus. Das funktioniert nicht.
Ja, wir haben ja schon festgestellt, wir können es aus der Pandemie nicht raustesten, weder mit Schnelltests noch mit PCR-Tests, aber Tests sind wichtig, richtig eingesetzt, zum richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Situation, um die Pandemie einschätzen und eindämmen zu können. Also dieses beides hilft. Und wir hatten, das fand ich teilweise nicht so glücklich bisweilen, Diskussionen, wo es so hieß, naja, die Tests brauchen wir, um allein das gesellschaftliche Leben zu ermöglichen. Und dafür sind die Tests gar nicht gebaut. Dafür sind sie auch gar nicht da. Das sind keine Ermöglichungstests, sondern das sind diagnostische Tests, die die Frage beantworten, ist in einer Probe SARS-CoV-2 drin oder nicht.
Also Tests nicht nur auf das Coronavirus SARS-CoV-2 jeglicher Variation sind keine Ermöglichungstests, sondern sind nach wie vor klinisch-diagnostische Tools, die man auch klinisch-diagnostisch einsetzen sollte, im Zweifel auch priorisiert, sagt Michael Müller, Facharzt für Laboratoriumsmedizin aus Berlin und Vorsitzender des ALM e.V. Herr Müller, ich danke Ihnen vielmals für dieses Gespräch so früh im Jahr. Ich wünsche Ihnen alles Gute für das Jahr. Für die nächsten Wochen bleiben Sie gesund und ich freue mich, wenn wir uns bald wiederhören.
Vielen herzlichen Dank, lieber Herr Nöster, für Sie auch alles Gute und auf bald.
Auf bald.